Hallo bei Trending Topics. Wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird FTX bis 2023 mehr wert sein als Coinbase, denn die 2019 gegründete Kryptobörse ist inklusive ihres US-Geschäfts satte 40 Milliarden Dollar für Privatinvestoren wert. Und jetzt wird Europa in Angriff genommen. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Patrick Grohn, den Head of FTX Europe, über die Pläne des Binance-Herausforderers in Europa. Willkommen im Podcast, Patrick.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, freut mich, dass du dich heute aus Portland von der Westküste der USA zuschaltest, aber wir wollen trotzdem über Europa sprechen. Bevor wir uns da ins Thema reinstürzen, vielleicht mal ganz kurz zu dir. Du warst ja vorher IT-Unternehmer, dann Anwalt in Europa und bist jetzt Head of FTX Europe. Was hat dich dazu bewogen, diese neue spannende Position anzunehmen?
Ja, wir hatten eine Firma namens Digital Assets AG in der Schweiz gegründet. Da war ich einer der Mitgründer. Die kam aus meiner Law Firm Crypto Lawyers heraus. Mit ein paar Partnern zusammen hatten wir diese Firma gegründet und die hat Tokenized Stocks angeboten und FTX war die erste Börse, die diese Tokenized Stocks gelistet hatte. Daher kam auch die Zusammenarbeit mit FTX und dann, nachdem das über ein Jahr funktioniert hatte, hat FTX am Ende unsere Firma übernommen. So hat sich das entwickelt und im Rahmen dessen bin ich dann jetzt Head of FTX Europe geworden. Genau.
Okay, alles klar. Unsere Hörer sind sehr kryptoaffin, definitiv. Aber für die, die das noch nicht kennen, FTX ist nicht die Kryptobörse von ums Eck, sondern schon was ganz Besonderes. Wie würdest du FTX bezeichnen und was sind so aus deiner Sicht die Hauptunterschiede zu anderen Crypto-Exchanges?
Ja, ich denke, FTX ist primär eine Derivatebörse. Also FTX ist auch die Abkürzung für Future Exchange, weil eben das Haupthandelsprodukt bei FTX wirklich Futures sind und viele andere Börsen legen mehr Wert auf den Spothandel. Aber bei uns sind es halt Perpetual Futures, Timed Futures, gerade diese Perpetual Futures sind ein besonderes Produkt, was vor allem im Krypto-Bereich eigentlich nur existiert. Und das ist so der Kernfokus. Und FTX richtet sich an Heavy Traders und nicht unbedingt an, jetzt sage ich mal, einen Newcomer zu Krypto, der jetzt mal zum ersten Mal ein bisschen Bitcoin kaufen möchte, sondern wirklich an Leute, die technische Analyse machen, die sich mit Charting-Tools auskennen, die mit verschiedenen Order-Typen operieren. Und das, glaube ich, ist der Unterschied mit FTX. Also dieser starke Fokus auf den Derivatehandel. 80-90% unseres Volumens sind in Derivaten. Und das zeigt sich auch wieder, also Professionals traden meistens im Derivatemarkt. Das ist auch im klassischen Finanzmarkt so. Also gerade im Derivatemarkt findet das größere Handelsvolumen statt als im Spot.
Okay, es sind viele Anfänger, Anfängerinnen beim Podcast als Hörerinnen mit dabei. Wie können sich die diese Derivate, diese Futures bei FTX vorstellen?
Ja, also ein Derivat ist quasi nur der finanzielle Aspekt von so einem Trade. Es geht nicht darum, wirklich den Bitcoin zu bekommen am Ende, den ich ja noch abrufen kann. Das ist vergleichbar zum Beispiel im Ölhandel. Viele Trader traden auch CFDs und Öls, Contract for Differences on Öl. Und niemand möchte halt das Öl zum Beispiel geliefert haben, sondern es geht darum, dieses finanzielle Exposure zu haben, weil man halt zum Beispiel sich absichern will. Hedging ist zum Beispiel für Derivate ein großer Use Case. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe einen Bitcoin. Ich glaube, wir sind gerade bei einem Hoch und ich möchte sicher gehen, dass ich diesen Preis jetzt quasi eingeloggt habe. Und da kann es zu lange dauern, diesen Bitcoin aus einer Cold Wallet rauszuholen und zu einer Börse zu bringen, dass ich ihn wirklich verkaufen kann. Stattdessen kann ich zum Beispiel bei FTX einfach eine Short-Position in so einem Derivat eingehen, weil Derivate erlauben halt in beide Richtungen zu handeln. Ich kann Long oder Short gehen und dadurch eignet sich sehr gut zum Hedging. Und am Ende ist es einfach so, es ist nur der finanzielle Teil, der gehandelt wird bei Derivaten, ohne wirklich das eigentliche, man nennt es Underlying, ohne diesen eigentlichen Basiswert.
Okay, also das richtet sich dezidiert an die Profis da draußen und jetzt hat FTX kürzlich bekannt gegeben, mit dir an der Spitze den Europamarkt aufzurollen. Erzähl uns mal, was ist da die Strategie, wie geht's dir davor?
Genau, wir haben dafür unsere FTX Europe AG in der Schweiz, das ist unsere Holding, die halt Europa und den Nahen Osten insgesamt angehen soll. Und der erste Markt, den wir jetzt angegangen sind mit einem, was wir nennen Regional Headquarter, ist der EWR, der Europäische Wirtschaftsraum, also EU plus drei Länder. Und dafür haben wir eine Firma in Zypern. Da hat auch die CISEC unsere Domain fdx.com/EU bereits approved, dass wir die verwenden dürfen, eben um Kunden im europäischen Wirtschaftsraum aktiv anzusprechen. Und darüber bieten wir halt sogar nur Derivate an. Wir haben gar keinen Crypto-Spot-Handel. Wir haben etwas, wir haben ungehebelte Derivate, die 1:1 einfach das Underlying abbilden. Also es ist quasi wirtschaftlich das Gleiche, als würde ich es kaufen. Aber es ist halt trotzdem auch technisch ein Derivat. Und unser Plan ist, dass am Ende vom FTX Global Volumen 35% des Handelsvolumens aus Europa kommen. Also das ist unser relativ ambitioniertes Ziel, aber wir möchten gerne 35% des Gesamtvolumens aus Europa. Und wir sind, zumindest nach meiner Kenntnis, die erste Kryptobörse, die eben die Derivate über eine lizenzierte Firma im europäischen Wirtschaftsraum anbieten kann. Also wir haben eine, das nennt sich Investmentfirm oder Wertpapierhaus oder Wertpapierfirma auf Deutsch. Wir sind nach meiner Kenntnis die erste Firma, die mit so einer, unter so einer Lizenz für Retail-Kunden, also für Endverbraucher, auch Derivate anbietet. Und das ist, glaube ich, unser Alleinstellungsmerkmal. Und damit möchten wir es schaffen, viele Crypto-Trader im europäischen Raum als Kunden zu gewinnen.
Jetzt muss ich natürlich nachfragen, wenn man sich jetzt diese Lizenz besorgt hat, wie war es denn bisher? Man konnte ja auch bisher FTX in Europa benutzen.
Ja, aber FTX, das ist ja das Witzige, FTX ist ziemlich unbekannt. Ich habe jetzt sehr viele Leute, die haben mich jetzt angesprochen, ja, wer ist denn eigentlich FTX? Da habe ich noch gar nicht von gehört, weil FTX hat keine aktive Werbung gemacht. Der Unterschied ist, ich kann durchaus, wenn ich keine Lizenz in Europa habe, europäische Kunden annehmen. Ja, ich meine, das wäre ja auch etwas, sagen wir mal, unfair, wenn ein Kunde diskriminiert wird, nur weil er jetzt in Europa wohnt. Aber was ich nicht machen kann als Börse, also von der FTX-Sicht aus, ist aktiv Werbung, Partnerschaften. Deswegen haben wir zum Beispiel diese Tomorrowland-Partnerschaft, die wir vor ein paar Tagen announced haben, konnten wir die erst jetzt machen, nachdem wir lizenziert sind. Weil ich brauche dann die Lizenz, wenn ich mich aktiv an den europäischen Markt richte. Und bei FTX ist halt Compliance First eine unserer Maximen hier. Wir fangen erst an, aktiv in Märkten Werbung zu machen, wenn wir auch die Lizenzen haben. Ja, manche andere Kryptobörsen nehmen das nicht ganz so genau, liegt auch daran, weil manche Aufsichtsbehörden nicht wirklich etwas tun, um es zu unterbinden. Aber bei FTX hat man von vornherein versucht, sich an diese Regeln stets zu halten. Und daher keine Werbung ohne die Lizenz. Und das ist jetzt der große Unterschied. Jetzt sind wir in der Lage, eben aktiv Werbung zu machen, Partnerschaften einzugehen, Roadshows zu machen und all diese Dinge.
Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt. In den USA hat man es ja schon gesehen, da ist FTX gerade im Sport-Sponsoring sehr, sehr aktiv unterwegs. Kommt das jetzt in Europa auch? Ja. Also nicht Plakatwände bei Champions League-Spielen und so weiter?
100%. Ich kann noch nicht genau alle Marketingmaßnahmen hier jetzt verraten, die wir gerade planen, aber 100%. Also das ist ein gutes Beispiel. In den USA hat FTX schon die Lizenzen bekommen von der CFTC, auch zum Derivatehandel und so weiter. Ziemlich vergleichbar mit dem, was wir jetzt in Europa haben. Und genau richtig, wir haben ein Stadion gesponsert in Miami und viele andere Sachen gemacht, bis hin zu Fernsehwerbung beim Super Bowl. Und wir planen durchaus ähnliche Marketingmaßnahmen in Europa. Also wir haben es, wie gesagt, bisher unterlassen, weil ohne Lizenz wäre es halt definitiv rechtlich höchst problematisch. Aber jetzt wird das alles kommen. Tomorrowland als erste Partnerschaft, die wir announced haben, dann sind wir definitiv dabei, diverse Sponsorships, Marketingaktionen und so weiter zu planen. Ja.
Okay, das heißt aber, man will jetzt nicht nur die Profi-Trader ansprechen, sondern durchaus die breite Masse auch. Also Sport-Sponsoring ist ja wie dafür gemacht, um die breite Masse und vielleicht eher männlichere Konsumenten anzusprechen.
Ja, schon durchaus, aber mit dem Ziel, diese Leute auch zu educaten. Also ich denke, wir bieten ein sehr gutes technisches Analyse-Set auch an, als Teil unseres Trading-Interfaces. Und es geht darum, die Leute zu educaten und einen guten Einstieg in den Kryptohandel zu geben. Was wir halt auch machen müssen, weil wir eine Wertpapierfirma sind, von jedem Kunden, der bei uns ein Konto aufmacht, müssen wir seinen aktuellen Wissensstand abfragen. Ja, das ist ein Appropriateness-Test, den wir machen müssen unter europäischer Finanzmarktregulierung. Und da kann es zum Beispiel auch sein, dass wir bestimmte Produkte für den Kunden gar nicht freischalten, weil wir denken, zum aktuellen Zeitpunkt ist der Kunde noch nicht in der Lage, diese Instrumente zu handeln. Also wir machen da verschiedene Dinge, um den Kunden, sag ich mal, sachgerecht an den Handel ranzuführen. Aber ja, also wir wollen vor allem aber auch die Brand Awareness halt schaffen. FTX hat ja auch nicht nur diesen Kryptohandel. Also ich meinte jetzt vor allem wirklich die Handelsplattform selber ist vor allem für Heavy Trader, aber für den normalen Retail-Kunden haben wir zum Beispiel unseren NFT-Marktplatz. Und NFTs, dafür brauche ich keine große Handelserfahrung, sondern bei NFTs ist es halt da kommt es halt darauf an, was möchte ich diesen NFT halt haben, aber nicht darum, ob ich jetzt weiß, wie ein bestimmter Order-Typ funktioniert oder wie ich jetzt technische Analyse mache. Das sind halt andere Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Also, dass wir die Brand-Awareness erhöhen wollen in Europa, sagt jetzt nicht, dass wir alle diese Kunden jetzt zum Trader machen wollen bei uns, sondern ich denke gerade NFTs, und das ist zum Beispiel auch ein Kern der Partnership mit Tomorrowland, stehen dort im Fokus für ganz klassisches Retail-Geschäft.
NFTs sind ein super Stichwort, da hat man Anfang 2022 gesehen, dass da die Trading-Volumina stark gestiegen sind. Zuletzt sind sie jetzt wieder ein wenig gefallen. Was ist da deine Prognose? Ist NFTs, ist das eine Eintagsfliege oder was langlebig?
Na, es ist so wie immer. Also gerade im Krypto-Bereich sieht man immer, wenn etwas Neues kommt, das war es gleich auch mit DeFi zum Beispiel, Decentralized Exchanges, es kommt dann immer so dieser ganz schnelle Hype mit einem extrem hohen Volumen und mit übertriebenen Erwartungen, dann leider aber auch mit vielen Rückschlägen oder dass dort viele, sagen wir mal, Player auch versuchen, einfach einen Vorteil daraus zu ziehen, dass es gerade halt so bekannt ist. Und ich denke, das haben wir bei NFTs gesehen. Ich meine, manche dieser NFTs, da war der Preis mit Sicherheit inflated und so weiter. Aber ich glaube, genau deswegen braucht es so jemanden wie FTX, eine lizenzierte Börse als Wertpapierfirma, die den Kunden nur die anbietet, die durch den eigenen Produkt-Approval-Prozess gegangen sind und so weiter, wo wir ein gutes Gewissen haben, die diesen Kunden auch zum Handel oder zum Erwerb halt überhaupt zu erlauben. Ich glaube, NFTs werden bleiben, definitiv. Es ist nicht so, dass es eine Eintagsfliege ist, aber ja, der Hype ist jetzt erstmal wahrscheinlich so ein bisschen vorbei, aber das ist gesund, ja, weil wie gesagt, dieser Hype führt halt leider auch immer dazu, dass ganz viele Player in den Markt kommen, die man nicht dort haben möchte.
Absolut. Du hast vorher gesagt, ihr wollt bei FTX Europe für 35% des Geschäfts von FTX global beitragen. Wie ist denn die Strategie dezidiert in Europa? Da gibt es auch andere Player. Wie geht es dir davor?
Wie gesagt, das eine ist halt, diese Marketingstrategien und so weiter zu fahren und diese Partnerschaften. Zum anderen ist es unser Fee-Modell. Wenn man das jetzt mit anderen, es gibt ja zum Beispiel auch andere amerikanischen Börsen, die im europäischen Wirtschaftsraum Lizenzen haben. Aber wenn man da die Fees vergleicht, was man dort für den Kauf eines Bitcoins bezahlt, im Vergleich zu dem gleichen, wenn man bei uns halt ein Bitcoin-Derivat kauft, spricht die Fee-Struktur ganz klar für FTX. Das ist halt natürlich auch eine Sache. Aber zum anderen ist es halt auch einfach die Qualität und der Standard, den wir hier setzen mit so einer Wertpapierfirma. Und ich glaube, der ist halt einzigartig. Viele dieser anderen Krypto-Player haben halt nur diese Krypto-Registrierung, die jetzt zukünftig in MiCA halt aufgehen wird, dieser Markets and Crypto Assets Regulierung der EU, die heute gerade besprochen wird, mit spannendem Ergebnis vielleicht. Und es ist halt so, wir unterscheiden uns von diesem Level, dass wir ein Level höher sind, regulatorisch, und wirklich im Finanzmarktbereich sind und nicht nur in diesem Bereich der Krypto-Registrierung. Wir können dadurch gerade professionellen Tradern auch eben eine Gegenpartei bieten, auf die sie sich verlassen können, mit der sie handeln können. Das ist so Teil unserer Strategie, also einen sehr hohen regulatorischen Standard zu setzen und damit halt Vertrauen zu schaffen bei den Tradern.
Ich habe mal auf der Webseite von FTX Europe nachgeschaut, da habe ich die Sprachen Englisch, Spanisch, Italienisch gefunden, aber die Sprachen der beiden größten EU-Märkte habe ich nicht gefunden. Deutsch und Französisch, wann kommt das?
Wir sind dran. Wir sind dran an Übersetzungen. Wir mussten das alles halt auch mit unserem internen Team koordinieren. FTX wächst extrem schnell. Auch in anderen Bereichen der Welt haben wir jetzt noch Lizenzen bekommen. Es ist halt, wir haben halt so ein bisschen ein Ressourcenproblem aktuell, weil Sam ist auch großartig da drin, wirklich hervorragende Leute anzustellen. Also Talente zu finden, die einmalig sind. Es ist mehr Klasse statt Masse. Das Modell, aber das dauert dann halt teilweise auch etwas, eben diese klasse Leute zu finden, die kann man nicht quasi von jetzt auf gleich in großem Stile einstellen. Aber für auf längere Sicht lohnt es sich lieber, eben die wirklich richtig guten Leuten anzustellen, anstatt einfach nur auf Masse zu gehen. Sorgt allerdings dafür, dass wir jetzt hier mit den Übersetzungen und so noch ein bisschen hinterherhinken. Aber wir sind dabei. Also ich kann nur sagen, bald. Wir arbeiten mit Hochdruck dran.
Alles klar, also kommt bald. Lass uns auch gleich über den FTX-Gründer sprechen. Sam Bankman ist ja in der Kryptoindustrie eine Ikone mittlerweile, kann man sagen. Erzähl mal ein bisschen was über ihn. Wie arbeitest du mit ihm zusammen? Wie nimmst du ihn wahr?
Sam Bankman-Fried ist einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt zu FTX gekommen bin. Es hatten auch schon andere damals der Digital Assets AG Übernahmeangebote gemacht, wo wir aber kein größeres Interesse dran hatten. Und hier ist es tatsächlich Sam Bankman-Fried als Person. Ja, also Sam Bankman-Fried hat am MIT studiert, hat bei Jane Street und der Wall Street gearbeitet. Beide Eltern sind Juraprofessoren aus Stanford. Also er hat halt einfach einen Background, den man im Krypto-Bereich selten findet, im Sinne von Professionalität, also was eben den Handel und so weiter angeht, aber auch von Seriosität. Leider sind viele Krypto-Unternehmen halt so ein bisschen problematisch, also vielleicht nicht ganz in Europa, aber gerade so die globalen Krypto-Exchanges sind nicht alle so auf dem gleichen, sagen wir mal, Reputationsstand wie Sam. Und zum anderen, Sam ist hochintelligent. Man erklärt ihm eine Sache einmal und das kann etwas Kompliziertes sein, wie europäische Finanzmarktregulierung, und er versteht es beim ersten Mal. Das ist wirklich erstaunlich. Also ein Genie meiner Meinung nach, und er hat halt wirklich ein Händchen dafür, hervorragende Leute anzustellen. Das gesamte Kernteam bei FTX besteht wirklich aus Leuten, da sucht man derengleichen. Das sind wirklich die Top-Leute meiner Meinung nach auf diesem Planeten. Ja, ich reporte direkt zu ihm, aber FTX generell ist halt so, Sam hat eine sehr offene Diskussionskultur. Es gibt ja keine großen Hierarchien. Die Dinge werden mit ihm in offener Diskussion besprochen. Es gibt jetzt keine Entscheidungen irgendwie von oben herab, die man dann einfach nur umzusetzen hat. Also ich kann nur sagen, ein sehr offenes, sehr angenehmes Klima mit Sam Bankman-Fried.
Spannend. Und ich habe es ja auch eingangs schon erwähnt, das Wachstum dieser Firma, was Marktkapitalisierung angeht, Valuation, ist ja fantastisch. Also 2019 gegründet. Jetzt, wenn man es zusammenrechnet mit der US-Schwester FTX US, insgesamt 40 Milliarden Dollar wert. Was ist denn jetzt das Geheimrezept von FTX? Wie konnte es in so kurzer Zeit zu so einer enormen Bewertung kommen, die ja mittlerweile fast an jene von Coinbase heranreicht?
Ja, ich denke, es liegt genau an diesem professionellen Aspekt. Das war ja auch der Grund, warum Sam FTX gegründet hatte. Er hat gesehen, dass die anderen Kryptobörsen, gerade im Derivatehandel, einfach zu großen Teilen unprofessionell sind, und zwar zum Nachteil der Händler, der Trader. Weil sie halt einfach Fehler machen, die im Traditional Finance Bereich bereits alle bekannt waren. Also man wusste, dass man bestimmte Dinge einfach nicht tut. Ja, oder dass andere Börsen bewusst halt, die Orders nicht nach Best Execution ausführen, sondern eben irgendwie Vorteil daraus ziehen zum Nachteil der Kunden, selbst bei der Order-Ausführung und so weiter. Und ich denke, diese Professionalität ist genau der Grund, warum FTX so schnell wächst, im Sinne auch von Kunden. Weil FTX ist aktuell die am schnellsten wachsende Börse von den Zahlen, die ich gesehen habe, im Sinne von Neukunden, also nicht nur von der Bewertung, sondern auch von Neukunden. Das muss ja nicht immer 1:1 korrelieren, aber es ist der Fall im Falle von FTX. Und genau deswegen sagte ich ja schon, dass wir auch in Europa diese Professionalisierungsstrategie nehmen wollen, weil ich glaube, das ist was, wonach der Markt guckt. Am Anfang war es halt so, es gab halt gar keine regulierten Börsen. Die meisten Regulatoren wussten nicht mal, was Krypto ist. Und da haben sich dann alle dran am Anfang gewöhnt, bei irgendwelchen total unregulierten oder sogar anonymen Playern halt zu handeln. Aber jetzt inzwischen, wo auch mehr und mehr professionelle Händler reingehen und zum Beispiel auch mehr der europäische Markt, ich glaube, der europäische Markt ist gerade dabei, so zu erwachen. Der ist noch ein bisschen hinterher, so meine Wahrnehmung zumindest, zum Beispiel von den USA. Aber auch dann, gerade Europäer schauen, glaube ich, mehr dahin, mit wem handle ich hier. Die möchten nicht unbedingt mit irgendeinem Offshore-Unternehmen sonst wo in der Welt handeln, wo man dann nicht mal genau weiß, wenn irgendwas schief geht, an wen kann ich mich denn wenden, sondern die möchten schon einfach sehen, okay, das ist eine lizenzierte Firma und ich weiß, an wen ich mich wenden kann, ich weiß, wohin ich eine Beschwerde richten kann und so weiter. Und das ist das Geheimnis von FTX weltweit. Einfach die Professionalität und halt dieser Lizenzstatus. Wie gesagt, in den USA eben mit den CFTC-Lizenzen. Wir haben gerade ein Proposal auch eingereicht für Margin-Handel bei der CFTC, was öffentlich ausgeschrieben ist. Jeder kann kommentieren. Wir sind sehr transparent. Und das ist insgesamt bei FTX auch die gesamte Plattform. Wir stellen alle Price-Feeds und so weiter kostenlos zur Verfügung. Das gesamte Orderbuch ist öffentlich. Ich denke, Transparenz, geringe, faire Gebühren und Professionalität sind das Geheimrezept, warum FTX so schnell wächst.
Mhm. Du hast es auch gerade angesprochen, MiCA, also kurz für Markets in Crypto Assets, ist eine neue bevorstehende Verordnung der EU, die diese Woche ja, in die Wege geleitet wird. Mal generell gefragt, wie beurteilst du Mika?
Ja, also, wir wissen jetzt noch nicht genau, welche entschieden wird. Die eine mag einen Bitcoin-Ban mehr oder weniger durch die Hintertür enthalten. Das wäre natürlich fatal, als auch als Signal für Europa als Krypto-Standort, das vielleicht vorweggeschickt. Aber insgesamt, meine Bewertung von Mika ist, man hätte es besser machen können. Es fokussiert sehr stark auf den Bereich Stablecoins und möchte diesen Teil angehen. Das ist wohl alles noch historisch bedingt von Facebooks Idee, halt einen Stablecoin zu machen. Finde ich ein bisschen schade, dass man das Ganze nicht stärker am Marktgeschehen ausgerichtet hat, sondern mehr an, wie können wir so etwas wie Facebook in Krypto verhindern. Das ist schade. Insgesamt begrüße ich aber definitiv, dass es halt einen Vorschlag gibt, um zu versuchen, diesen Kryptomarkt auf europäischer Ebene zu regulieren. Weil das größte Problem aktuell ist, Crypto-Spot kann man nicht passportieren. Passportieren meint im europäischen Finanzmarktrecht, dass ich mit der Lizenz in einem europäischen Land auch in den anderen aktiv sein darf. Das geht aktuell nicht. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir nur Deutschland und Österreich, zwei Länder deutschsprachig, wenn ich jetzt im deutschen und österreichischen Markt aktiv sein will, muss ich mir zwei unterschiedliche Lizenzen /Registrierungen holen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, was einfach ein unheimlicher Aufwand ist und das hindert einfach den Kryptomarkt. Und in den USA zum Beispiel, da ist es halt so, ich brauche da auch so Money Transmitter Licenses, nennt sich das, wenn ich in verschiedenen Staaten aktiv bin, aber das sind relativ einfache Registrierungen, aber alles, was zum Beispiel Derivatehandel angeht, ist dort in allen Staaten halt anerkannt, wenn ich in einem Staat lizenziert bin und dafür sorgt halt Mika. Dass es halt am Ende ausreicht, wenn ich die Lizenz in einem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums habe, dass ich in allen aktiv sein kann. Das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil. Wir als FTX haben das jetzt schon erreicht, weil wir haben halt diesen Wertpapierfirmenweg eingeschlagen mit Derivaten. Und Derivate sind bereits, da nennt sich dies nicht MiCA, sondern MiFID 2, die einschlägige Regulierung. Die haben wir verwendet, dadurch ist unsere Lizenz jetzt aktuell schon passportierbar, aber deshalb bieten wir aktuell auch nur Derivate an und keinen Spot. Also von daher, Mika ist sehr gut, um dieses Problem zu lösen. Inhaltlich, finde ich, hätte man es besser machen können und hoffentlich gibt es noch Verbesserungen. Ich meine, es ist ja ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, nicht?
Absolut, da muss man dann noch natürlich abwarten, wie Mika ganz am Ende aussieht, wenn wir natürlich dranbleiben. Noch eine Frage zum europäischen Markt. Ich sitze in Wien. In Wien sind wir natürlich alle sehr, sehr stolz, dass Bitpanda hier sitzt. Neobroker hat auch eine Kryptobörse. Wie beobachtet ihr Bitpanda? Habt ihr die am Radar?
Ich meine, wir kennen und ich natürlich kenne definitiv Bitpanda. Also da ist gar keine Frage. Bitpanda ist ja schon ein sehr bekannter Player in Europa. Ja, beobachten. Ich meine, wir beobachten den Markt generell und es ist halt so aktuell, also aus FTX Global Sicht, sind halt andere Konkurrenten mehr auf dem Radar als jetzt Bitpanda, weil es einfach volumenmäßig spielt FTX in einer anderen Liga und FTX spielt vor allem, wie gesagt, im Bereich Derivaten eine aktive Rolle, die Bitpanda nach meiner Kenntnis zumindest nicht für Retail aktuell überhaupt anbietet. Von daher, also wir kennen Bitpanda, Bitpanda ist mit Sicherheit ein seriöser Player, aber es ist nicht so, dass Bitpanda jetzt als unsere Hauptkonkurrenz wahrgenommen wird, weil, wie gesagt, wir haben andere Produkte, wir haben einen anderen Fokus und wir sehen unsere Hauptkonkurrenz eher bei den eben volumenstarken Börsen. FTX rangiert, je nachdem, wo man schaut, auf Platz 2 bis 3 weltweit eben des Gesamthandelsvolumens und deswegen schauen wir eher auf diese Player im Sinne von Wettbewerbsanalysen und so weiter als jetzt auf Bitpanda. Hm.
Exchanges sind ja immer auch eine wichtige Sache, wenn es darum geht, neue Assets populär zu werden und ich beobachte das schon ein wenig länger, aber es scheint ja so ein bisschen eine Liebesbeziehung zwischen FTX und Solana zu geben. Wie erklärst du dir das? Wo ist der große Connex?
Ja, es gibt eine enge Beziehung zwischen Sam Bankman-Fried und Solana. Das ist keine Frage. Und Solana ist definitiv auch technisch. Also wir haben zum Beispiel unsere Tokenized Stocks, die wir als Digital Assets damals, bevor wir von FTX übernommen wurden, ausgegeben haben, auch auf Solana als Blockchain eben erstellt. Der Grund ist, die Solana-Blockchain ist einfach meiner Meinung nach, und das ist auch die Meinung von Sam Bankman-Fried, überlegen im Sinne von Transaktionsspeed und von Kosten im Vergleich zu Ethereum zum Beispiel. Also es ist, glaube ich, es sind vor allem technische Faktoren. Also Sam, wie gesagt, Physik studiert und halt eben ein hochgenialer Mensch, er schaut sich, glaube ich, die technischen Parameter an und dann entscheidet er, welche Blockchain favorisiert er. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er zu Solana oder auf Solana gekommen ist und bei Solana geblieben ist, weil es einfach definitiv technische Parameter hat, die andere Blockchains so nicht können. Ja, die Anzahl an Transaktionen pro Sekunde, das ist quasi das Level, was Nasdaq oder Visa machen können, während man das auf der Ethereum-Blockchain eben so nicht kann. Das heißt aber nicht, dass Sam irgendwie oder irgendwer bei FTX Ethereum jetzt als minderwertig ansieht. Das mit Sicherheit nicht. Es ist einfach nur so, trotz allem sieht man halt als Solana eine Blockchain oder sieht in Solana eine Blockchain mit extrem hohem Potenzial für die Zukunft, gerade wenn es halt um sowas geht, wie zum Beispiel Decentralized Exchanges oder so, wo ich eben eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit brauche. Bei einem NFT zum Beispiel, da habe ich auch kein Problem, wenn jetzt der Transfer ein paar Minuten dauert. Wenn ich allerdings jetzt in Realtime in einem DeFi-Protokoll handeln will, dann wäre es halt schon schön, wenn das Ganze tatsächlich skalieren kann und hohe Volumen in kurzer Zeit ausführen kann. Und das ist, glaube ich, der Vorteil der Solana-Blockchain.
Alles klar. Noch eine Frage zum Abschluss. Du als Europachef, wenn wir uns in einem Jahr wieder zum Podcast zusammensetzen, was hast du in diesem Jahr mit deinem Team in Europa erreicht?
Wir hoffen, dass wir deutlich mehr Lizenzen noch haben, weil zum Teil, also wir können noch nicht alle Wirtschaftsräume jetzt bearbeiten aktiv, die wir gerne würden. Ne? Wir haben jetzt, wie gesagt, diese Wertpapierfirmenlizenz im europäischen Wirtschaftsraum, aber da fehlen halt noch ein paar und wir möchten auch ein paar mehr Produkte reinnehmen und was wir auch machen werden, ist unser gesamtes Produktspektrum in Europa erweitern. Also mein Ziel ist es, vor allem FTX und Sam in Persona eben das rechtliche Setup in Europa bereitzustellen, dass er alle Produkte, die er und unser Produktentwicklungsteam entwickeln, juristisch korrekt und juristisch compliant in Europa anbieten kann. Also mein persönliches Ziel ist daher vor allem dieses rechtliche Setup in allen Jurisdiktionen, die wir mit FTX Europe covern, halt bereitzustellen. Das generelle Ziel wäre halt eben ein paar mehr Sponsorships und überhaupt Markenawareness in Europa halt zu schaffen. Das ist, glaube ich, ein Ziel. Und wir werden auch personell wachsen. Also ich denke, wenn wir in einem Jahr reden, werden wir mit Sicherheit nochmal zusätzlich bestimmt 30, 40 Leute mindestens allein in Europa angestellt haben. Also sowohl personelles Wachstum, Markenwachstum und halt auch ja, mehr Lizenzen oder mehr Registrierung, was immer es sein mag.
Alles klar, Patrick, vielen Dank fürs Interview.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu sein. Danke dir.
Ja, das war Patrick Krohn, Head of FTX Europe, im Gespräch über die Pläne der Crypto Exchange im Europageschäft. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast melden.